Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu einer neuen Ausgabe der Zwischentöne begrüßt Sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns die Schauspielerin und Schriftstellerin Renan Demirkan. In Ankara geboren, kam sie 1962 als Siebenjährige nach Deutschland. Schon kurze Zeit nach ihrem Diplom, das sie 1980 an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover erwarb, gelang ihr der Durchbruch auf der Bühne und auf der Leinwand. Und auch als Schriftstellerin war ihr schließlich großer Erfolg beschieden. Sie gilt als Multitalent und als eine der besten deutschsprachigen Darstellerinnen. Renan Demirkans Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet. Sie erhielt unter anderem den Grimme-Preis, die Goldene Kamera und bereits vor über 20 Jahren das Bundesverdienstkreuz für ihr gesellschaftliches Engagement. Seit Jahrzehnten setzt sie sich hierzulande für die Integration von Migranten ein. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Renan Demirkan, guten Tag.
Guten Tag und ich danke für diese Einladung und sage auch guten Tag und wirklich wunderschöne Einleitung. Danke.
Frau Demirkan, wir freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen, ins Studio. Wir halten alle Corona-Schutzmaßnahmen ein, sitzen weit genug auseinander.
Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht zu Hause sitze und oder mit Ihnen skypen muss oder YouTuben muss oder sonst irgendwas. Ich bin sehr dankbar, dass ich in diesem Studio sitzen darf. Die Entfernung ist ja auch weit genug, gell?
Schauen wir, ob wir uns näher kommen im Verlauf dieses Gesprächs. Ich habe in Ihrer Filmografie was gefunden, was möglicherweise zu diesen Zeiten passt. Ich gebe zu, dass ich mich nicht erinnern kann, diesen Film je gesehen zu haben. Aber 1989 haben Sie mitgespielt in einem Film von Nico Hoffmann mit dem Titel Quarantäne.
Ja.
Erinnern Sie sich noch?
Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ja.
Und gibt es da Bezüge zu unserer heutigen Zeit?
Andere, ja. Aber dieses Gefühl der Kasernierung, weil du etwas hast, was andere Menschen anstecken könnte, oder weil draußen etwas ist, was dich anstecken und töten könnte, dieses Gefühl hat dieser Film sehr, sehr stark. Damals auch noch ein bisschen in dieser Zeit des AIDS-Virus gedacht. Damals war ja eine ähnliche Hysterie oder ähnliche große Sorge in der Gesellschaft, dass man sich irgendwie durch irgendwas, durch einen Schluck Kaffee oder sonst irgendwas anstecken könnte. Angelehnt an all diese Ängste hat dieser Film eben diese Sehnsucht oder diese Angst ums Überleben thematisiert. Und während dieser Corona-Krise hatte ich zwischendurch tatsächlich auch solche Momente, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, wie wird das? Wird das jemals wieder normal? Die Straßen waren leer, ich ging nicht raus, ich hatte Angst. Meine Tochter umarmte mich nicht mehr, kam auch nicht mehr zu mir rein, obwohl sie nur ein Stockwerk unter mir wohnt. Und als ich irgendwann nach wirklich Wochen wieder ins Auto gestiegen bin und mich getraut habe, überhaupt rauszugehen erstmal und dann mit dem Auto nach Windeck rauszufahren, um zu schauen, wie das Haus, also das, über das wir sicherlich später noch reden werden, um nach dem Häuschen zu schauen, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sich traut, jetzt auf die Autobahn zu fahren. Also wir sagen, ich kenne dieses Gefühl durch den Film damals, aber was ich diesmal erlebt habe, hat eine ganz andere Dimension, weil es ja auch real war. Und wir sind uns ja auch eben, haben uns ja nicht die Hand gegeben. Wir sind auf Distanz geblieben, wir hatten Mundschutz. Und es ist immer so, oh mein Gott, der andere könnte mich anstecken. Der andere ist immer im Moment jemand nicht nur fremd oder ein anderer, sondern ein potenzieller
Gefährder.
Gefährder. Und das ist nicht gut, was es mit uns macht, finde ich. Also auch mit mir nicht. Es macht misstrauisch.
Sollen wir vielleicht gleich mit Ihrem ersten Musikwunsch beginnen?
Ja.
Ihre Tochter haben Sie schon erwähnt.
Ja.
Und der ist diese Ihre erste Auswahl gewidmet. Wollen Sie vorher was dazu sagen oder hinterher?
Ach, ich weiß nicht. Sie haben mich ja gebeten gehabt, etwas zu den Titeln zu sagen. Und ich wollte sehr gerne Musik aussuchen für diese Sendung, ausschließlich von Frauen, weil ich in der Auswahl dieser Frauen, die ich ausgesucht habe, unter anderem, wenn man die Summe von oder den Querschnitt dieser Frauen, ihrer Tätigkeiten, ihrer Hautfarben, ihrer Biografien, wenn man den Durchschnitt all dieser unglaublichen Masse an Leben dieser wunderbaren Frauen sieht, das ist die Frau für mich von heute und die Frau der Zukunft. Wenn wir über den Feminismus und über Quotierung und all das reden, kommen mir die Frauen einfach zu wenig vor. Und ich dachte mir, ich nehme Geschichten und Musik von Frauen mit Frauen und erzähle vielleicht auch ein Stückchen von mir als Frau. Und dieser Song von Whitney Houston, My Love is Your Love, das auch direkt auch mit ihrer kleinen Tochter anfängt, ist, wenn Sie es so wollen, nicht nur eine Liebeserklärung an meine Tochter, sondern es ist für mich, die leider ein Beziehungskrüppel ist, ich bin nicht in der Lage, und das kann ich belegen, also ich bin jetzt 65 und habe nie länger eine Beziehung halten können, ich bin immer weggegangen, dass es aber eine bedingungslose Liebe in meinem Leben gibt. Und diese bedingungslose Liebe, die ist noch nicht mal bei den Eltern so ausgeprägt gewesen. Obwohl ich sie tierisch vermisse und furchtbar vermisse und jeden Tag vermisse, seitdem es sie nicht mehr gibt. Aber diese eine tatsächlich für Liebe, für die ich weiß es nicht, sogar wahrscheinlich töten würde, jedes meiner Organe hergeben würde, das ist tatsächlich mein Kind. Also meine Tochter, die jetzt nun eine 34-jährige Frau ist, eine eigenständige Person, aber da ist eine Beziehung und eine Bindung drin, die ich mit keinem anderen Menschen habe oder hatte und wahrscheinlich auch nie haben werde. Und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen Whitney Houston, die ihre Liebeserklärung an ihre Tochter singt.
If tomorrow is judgment day,
sing, mommy.
And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
Frau Demirkan, dieses Jahr 2020 ist für Sie ein ganz besonderes. Nicht nur, weil Sie einen Geburtstag gefeiert haben, zu dem wir nachträglich herzlich gratulieren.
Dankeschön.
Sie halten damit nicht hinterm Berg. 65 ist ja auch kein Alter. Und Sie feiern Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum.
Ja.
Vor 40 Jahren ging es los.
Ja.
Nach Ihrem Diplom in Hannover fanden Sie Ihr erstes Engagement in Nürnberg. Mhm. Haben Sie das in guter Erinnerung?
Ja, ich habe Nürnberg ganz großartig in Erinnerung. Ich habe tatsächlich dort sofort mit so einer Wucht viel spielen müssen. Der Utzerath, der hatte so einen riesen Zinken, kratzte sich immer so an der Nase so und machte komische Bewegungen so unter den Arm und sagte immer, mein begabtes Kind. Und ich bekam also dauernd unglaubliche Rollen. Ich habe in diesen 2 Jahren Nürnberg wahnsinnig viel gespielt. Und er sagte auch immer, geh nicht weg, wenn du bleibst, spielst du noch die Lulu und das und das. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss weiter weg von Nürnberg, ich muss was eine andere Stadt erleben. Für den Anfang war mir das genug. In Nürnberg habe ich tatsächlich die Liebe, die Zärtlichkeit und die Neugier und die Hingabe zu diesem Beruf physisch, mental durchdrungen. Ich kann Ihnen auch nach einer schweren Krise, wo ich dann 3 Jahre aufgehört habe, kann ich Ihnen heute sagen, tatsächlich, das ist meine längste Beziehung, die Beziehung zu der Bühne. Es ist meine intensivste Beziehung, die Beziehung zur Bühne. Und es ist der eigentlich der einzige Ort, in dem ich mich wirklich zu Hause fühle. Und, aber nicht vorne auf der Bühne, wie Sie jetzt vielleicht glauben würden, sondern ich liebe die Probebühne. Ich wünschte, ich könnte mein ganzes Leben auf der Probebühne verbringen. Ich finde diesen Ort, diesen Raum, diesen Fantasieraum mit Stellwänden, den man zu jeder erdenklichen Situation umwandeln kann, wo man jedes mögliche Gefühl ausprobieren kann, wo man Menschen begegnen kann und in die tiefsten Tiefen und die höchsten Höhen geraten kann. Und das aber immer wieder als eine Möglichkeit ansieht und nicht etwas als etwas Endgültiges festhalten muss. Ich liebe diesen Zustand auf der Probebühne. Ich liebe ihn.
Dann muss die Premiere ja jeweils furchtbar gewesen sein.
Ja, ich bin kein guter Premierenspieler, hatte auch nie gute Premierenkritiken. Also die haben schon gesagt, dass, also man hat schon gesehen, dass ich nicht schlecht bin. Aber ich wurde immer erst gut so nach der 5., 6. Vorstellung. Ich bin keine gute Premierenspielerin. Ich bin viel zu nervös. Ich mag das auch nicht aus der Hand geben, was ich 6 Wochen lang habe arbeiten dürfen und probieren wollen. Und dann muss ich es aber so rausgeben, als wäre ich fertig. Aber ich bin nicht fertig. Und deswegen liebe ich das, wenn wir uns so ein bisschen eingespielt haben nach der 5., 6. Vorstellung, dann jede Vorstellung quasi neu einzusteigen.
Und der Film ist dann eigentlich eine Steigerung. Wie viele kalte Proben gibt es da beim Film?
Nicht ja, so viele. Der Film.
Beim Fernsehen mehr.
Ja, Film und Fernsehen, also die Arbeit vor der Kamera insbesondere jetzt, das ist ziemlich egal, ob der Film oder Fernsehen, da unterscheiden sich übrigens Film und Fernsehen mittlerweile ja auch nicht mehr so sehr, leider. Also beides haben einen Schnittauftrag, also sie müssen fertige Minuten im Fernsehen von 8 Minuten drehen bis 10 Minuten, also in Serienformaten, und im Kinoformat ist es auch schon bei 4 bis 5 Minuten, also weil das so teuer geworden ist alles. Das heißt, die Arbeit vor der Kamera ist eine komplett andere. Die verlangt von mir was anderes, eine andere Präzision, eine andere Präsenz und auch eine Entscheidung. Ich muss mich schon sehr früh entscheiden und auch mich festlegen, auch wenn ich das nicht gerne tue. Ich bin nicht jemand, der jedes Mal dasselbe dreht, auch wenn er 15 Klappen machen muss, was einige Regisseure auch auf die Palme bringt. Aber ich mag, dass es lebendig bleibt. Trotzdem muss ich tatsächlich mich entscheiden, und habe nicht so viel Auswahl, wie ich dann auf der Probebühne in 6 Wochen habe, dass es so sein soll. Der Ausdruck, der Dialog, meine Haltung, mein Aussehen, meine Zielsetzung. Also da ist das alles wesentlich komprimierter. Was mir aber auch sehr liegt, weil ich bin ein Konzentrationsnerd. Ich mag mich gerne konzentrieren.
Vielleicht verlieren wir noch ein Wort über Ihren ersten großen Filmerfolg, Zahn um Zahn, das war 1985, nachdem wir Ihren nächsten Musikwunsch gehört haben, Melissa Etheridge, You Can Sleep While I Drive, also einer muss wach bleiben, damit die anderen schlafen können in aller Ruhe.
Und zu Melissa Etheridge vielleicht noch den Satz, weil ich glaube, sie ist möglicherweise, es gibt ja sicher Geschmackssache, aber für meinen Geschmack ist sie wahrscheinlich die beste Songschreiberin, die wir auf dem Planeten haben im Moment.
Come on, baby. Let's get out of this town. I got a full tank of gas with the top rolled down. There's a chill in my bones. I don't wanna be left alone. So baby, you can sleep while I drive. I'll pack my bag and load up my guitar. In my pocket I'll carry my harp. I got some money I saved, enough to get underway. And baby, you can sleep while I drive.
Rinan Demirkan, haben Sie gute Erinnerungen ans Jahr 1985, als diese, da hat man ja den Tatort damals fürs Kino gedreht. Mhm. Da haben Sie mit Götz-George gespielt, ja. Zahn um Zahn. Und Ihre Rolle hatte kein glückliches Ende.
Nein, aber ich habe eine gute Erinnerung an die Zeit. Es war eine spannende Aufgabe. Es war eine große Herausforderung, weil Götz tatsächlich auch sehr viel gefordert hat. Aber ich bin unendlich froh und dankbar, weil viele meiner Zuschauer oder meiner Fangemeinde erkennen mich eben aus diesem Film und haben mich seitdem, tragen sie mich sozusagen in ihrer Erinnerung durch diesen Film und entdecken mich immer irgendwo in anderen Rollen wieder und schreiben mir wieder, oh, ich habe mich so gefreut, sie wiederzusehen. Deswegen, ich bin ganz, ganz glücklich mit diesem Film, das ist ganz schön. Aber was daraus folgte, war für mich noch viel schöner, dass die beiden Autoren dieses Tatorts für mich dann Reporter geschrieben haben. Diese großartige...
Wegen der Journalistin.
Ja, genau.
Der Rolle der Journalistin.
Genau, genau. Und da durfte ich erleben.
Ja. Und recherchieren.
Und recherchieren.
Und aufdecken.
Ja.
Aber das war schon der Beginn ihrer großen Popularität.
Ja.
Man lässt sich darauf zurückführen.
Ja, das kam aber durch diese beiden Autoren und durch zwei unglaubliche Klamroth und Witte im WDR, zwei Männer, die damals frei, ohne jegliche Scheren im Kopf, das ist eine Türkin oder die ist, macht, also ich bin ja auch eine Aktivistin, sondern im Gegenteil, der Klamroth sagt mir, ich habe ihn mal im Flugzeug getroffen gehabt, schreiben Sie, der hatte damals meinen ersten Roman gelesen gehabt und respektierte so mein Tun und das war so toll und ich habe mich so aufgehoben gefühlt gehabt, dass mich zwei Menschen in diesem Sender, leider hat sich da lange nichts mehr getan, dass die mich so gehalten haben mit dieser Serie. Bavaria hatte das produziert. Es war eine schöne Arbeit und das habe ich diesem Film Zahn um Zahn zu verdanken.
Weil Sie gerade Ihre Rolle als Aktivistin erwähnen, Sie haben auch ziemlich viel Furore gemacht mit Solo-Bühnenprogrammen.
Ja.
Eins davon hieß Respekt, ich habe es eingangs erwähnt, dafür haben Sie insbesondere das Bundesverdienstkreuz bekommen und Sie haben sich da allem Möglichen gewidmet in diesen Solo-Programmen, aber Respekt war für Sie besonders wichtig und ich weiß nicht, ob das heute noch zutrifft, ich habe es aus eben diesem Buch, dass kein anderes Wort Sie so stark in Ihrer geistigen, emotionalen und politisch-persönlichen Entwicklung beeinflusst und geprägt hat, wie dieses Wort Respekt.
Ja.
Ist das so geblieben?
Das ist nicht nur so geblieben, sondern das wird so sein bis ans Ende meiner Tage, weil in dem Begriff des Respekts ist etwas verborgen, was die größtmögliche Akzeptanz meines Gegenübers beinhaltet, nämlich den anderen so zu sehen, wie er ist und nicht, wie ich ihn gerne hätte. In dem Begriff der Toleranz ist etwas, das auf Abstand basiert und übersetzt ja auch Duldung heißt. Das heißt, ich dulde dich solange du nicht meinen Raum betrittst und solange du so bist, wie ich dich gerne habe. Das ist ein Herrschaftsbegriff. Und das Gegenteil von diesem Herrschaftsbegriff im Denken, aber auch in der Umsetzung des Lebens, eigentlich in der goldenen Regel aufgehoben, die es seit 5000 Jahren in jeder Religion gibt, füge niemandem etwas zu, was du nicht willst, dass man es dir antue, das ist das Respekt, den anderen als meine Ergänzung zu sehen, dass wir zusammen etwas werden, was mehr ist als jeder Einzelne von uns. Das ist in dem Begriff der Toleranz nicht drin. Und das ist für mich ein Verstehen von Leben, ein Verstehen von Gesellschaft, ein Verstehen von Politik. Und kulminiert eigentlich in dem Satz, was ich vorangestellt hatte, dem Buch Respekt von Nietzsche. Was ist dir das Menschlichste, fragt er und antwortet, jemandem Scham ersparen. Das heißt, in dem Begriff des Respekts ist die Achtung vor der Ganzheit des Seins des anderen, Grundlage und damit eben auch ein Friedensversprechen. Bei der Toleranz kommen wir auf einen Waffenstillstand maximal. Aber hier verspreche ich dir Frieden, weil du eine Ergänzung von mir bist. Respizere, den anderen ansehen. Auf gleicher Höhe, auf Gleichrangigkeit. Ist ein anthropologisches Prinzip.
Dem Sie mit einer Vielfalt von Texten gefolgt sind in
Ich habe viel dazu geschrieben hier.
Diesem Programm. Ja.
Für mich ist entscheidend gewesen, und das war das, was Sie eben zitiert haben, das Bühnenprogramm im E-Werk Respekt. Mir war das wichtig, das ist das, was im Respekt immanent ist, innewohnend, etwas sichtbar zu machen, was wir im besten Fall spüren können, nämlich das Verbindende zwischen jedem Menschen. Das Trennende, über das reden wir ständig und das sehen wir auch. Einer ist groß, einer ist klein, blond, blauäugig, dunkelhaut, helle Haut. Das Trennende sehen wir, aber wir reden nie über das Verbindende. Aber das ist der Sinn für mich, was in dem Begriff des Respekts drin steckt. Und deswegen hatte ich, das ist eigentlich als Ausgangspunkt, die drei Grundbekenntnisse der drei Weltreligionen und das Om Mani Padme Hum als Grundlage genommen, um zu zeigen, wie ähnlich sind die Grundbekenntnisse dieser Religion, der Christen, der Moslems, der Juden und des Buddhismus. Das heißt, es gibt kaum etwas, was uns trennt. Es gibt aber umso mehr, was uns verbindet, was wir uns nie bewusst machen und was wir uns übrigens auch nicht sagen. Denn ich bin genauso einsam, wie Sie es sind und wie alle anderen in vielen Momenten. Ich bin genauso ängstlich wie vielen Momenten und ich habe genauso viel Sehnsucht wie vielen Momenten. Nein, wir sagen das nicht. Um bloß keine Blöße zu geben oder eine Schwäche zuzugeben, versuchen wir uns immer starken Hüllen, Folien einzuwickeln, um Stabilität zu zeigen. Das ist ja Blödsinn. Nein, deswegen ist mir das als Künstlerin nie schwer gefallen, zu diesem Thema Beispiele dafür zu finden. Und auf diesem Bühnenprogramm, was Sie sagen, war es mir eben wichtig, auch das über die Sparten übergreifend. Denn ich bin ein Musikjunkie, ich liebe die Musik. Und ich glaube, ich würde sterben, gäbe es keine Musik. Und ich bin überzeugt, dass wir nur Kulturwesen sind, weil es Musik gibt. Obwohl ich jetzt ja von der Literatur komme. Aber frag mich, was ich auf eine Insel mitnehmen würde. Ich glaube, ich würde eher das Radio mitnehmen statt dem Buch oder dem Notizzettel. Das weiß ich nicht. Aber mir war das so wichtig, dass ich das Spartenübergreifende zeige, der Kultur, der Kunst. Deswegen leide ich im Moment auch so furchtbar, dass ich nirgends das tun kann, was ich kann. Weil es hat keinen Adressaten und keinen Empfänger. Ich wollte zeigen, wie das Verbindende zwischen den Sparten, Musik, Tanz, Bild, Sprache. Ich hatte eine Videoinstallation und die Wissenschaft. Ich hatte damals den Professor Linke als erste Künstlerin mit auf die Bühne geholt, den Hirnforscher, der leider auch verstorben ist. Also mir war es wichtig, immer wieder mit dem, was ich tue, das Verbindende deutlich zu machen.
Renan Demirkan, wir hören bis zu den Nachrichten noch ein paar Takte von Whitney Houston und unser Gespräch, das können wir nach den Nachrichten fortsetzen. Bis hierhin, vielen Dank.
Gerne, bis gleich.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And
der zweite Teil der Zwischentöne, weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon. Und zu Gast ist bei uns heute die Schauspielerin und Schriftstellerin Renan Demirkan. Und das hier ist Musik, die nicht nur ihr gefällt.
La, la, la. La, la, la, la, la. Dear Mr. President, come take a walk with me.
Come take a walk with me.
let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror?
Die Schauspielerin und Schriftstellerin Renan Demirkan hat sich Pink ausgesucht.
Ja, weil sie die vielschichtigste Sängerin der Zeit für mich ist. Finde sie großartig in ihrer Kraft, in ihrem Ausdruck, in ihrem Können. Sie singt großartig und ich liebe ihre Shows. Ich mag das Physische von ihr besonders gern, weil ich bin selbst ein sehr, sehr physischer Mensch. Und ich liebe, dass sie tatsächlich Musik in derartige Bewegungen umsetzen kann. Großartig. Aber besonders liebe ich halt diesen Mut, diesen Song zu singen. Das in Amerika, wo so etwas ja nicht gerne gesehen wird. Ich bewundere sie sehr dafür, dass sie das getan hat.
Diesen offenen Brief an George W. Bush seinerzeit.
Ja, ganz genau.
2006 war es, ja, glaube ich.
Und ich vermisse diese offenen Briefe. Es müssten eigentlich, ich weiß es nicht, Bibliotheken regnen zu dem, was dieser jetzige Mensch da tut. Ich mag noch nicht mal seinen Namen aussprechen. Ich habe am 29.01.2017, direkt nach seiner Wahl, es war für mich absolut klar, es war für mich so etwas von die Niederlage der Demokratie oder der Zivilisation, was da passiert ist, dass ich einen Artikel geschrieben habe, Trumps Chauvinismus ist keine Koketterie. Und in einem am Abschluss sage ich fürchte, Trump wird uns noch lange sprachlos machen, denn die Basis seiner bislang nur von Tyrannen praktizierten moralischen Tabubrüche sind sein völlig enthemmtes Bekenntnis zu jeglicher Unkorrektheit, was nicht nur die Verachtung der Politik meint, sondern all die damit verbundenen demokratischen und zivilisatorischen Errungenschaften. Und genau das hat er die ganzen Jahre über bewiesen und beweist es jeden Tag. Und ich verstehe das kritische Amerika nicht, das nun ja durch jetzt, dass die Antirassismusbewegung geht ja jetzt auf die Straße und auch davor war es die MeToo-Bewegung. Aber es gibt nicht so eine Offensive gegenüber diesen Präsidenten, wie ich sie mir wünschen würde. Also eine Revolution, ein Aufstand gegenüber diesem Mann, der die Demokratie kaputt gemacht hat. Nicht America first, muss es heißen, die Opposition sollte brüllen, Democracy first, also die Demokratie zuerst. Und die planiert er gerade.
Frau Demirkan, wann haben Sie angefangen, sich zuzutrauen, öffentlich zu sprechen, als Aktivistin einzutreten für die Rechte anderer?
Da bin ich komischerweise irgendwie reingewachsen. Das ist nicht irgendwann passiert oder irgendwann habe ich mich dazu entschlossen. Es hat was damit zu tun, wer ich bin. Als ich in der 8. Klasse war, 15, bekam ich von meiner Geschichtslehrerin die Aufgabe, das Kommunistische Manifest von Karl Marx zu referieren. Warum sie mir das zugetraut hat, weiß ich nicht. Nicht nur, dass sie mir zugetraut hat, dieses, also für mich damals ein unverständliches Werk wiederzugeben oder zu referieren und zu interpretieren, sondern ich sollte es damals auch noch, also ich war damals in der Realschule in der 8. Klasse wohlgemerkt, ich sollte das in den Gymnasialklassen vorlesen, in der 12. und der 13. Also sie hatte offensichtlich in mir etwas gesehen, was darin eine Heimat fand. Also mit meinem Gedanken oder mit meiner Position oder ich weiß es nicht was. Oder einfach mit meinem Dasein als Migrantenkind. Damals war ich noch ein Ausländerkind. Jetzt bin ich ja schon durch die doppelte Staatsbürgerschaft eine Deutsche mit Migrationshintergrund geworden.
Was auch übrigens ewig gedauert hat. Ich habe das nachgelegt, ich konnte es gar nicht glauben. Sie haben über 40 Jahre lang, ja, hat es gedauert, bis Sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekamen.
Bis ich die doppelte bekommen habe.
Die doppelte, ja.
Mir ging es im Wesentlichen darum, da sind wir wieder bei dem Respekt. Also es gibt, kein Mensch ist entweder oder. Wir sind immer ein sowohl als auch. Das heißt, selbst wenn ich meinen türkischen Pass abgegeben hätte, niemand hätte mir abgenommen, dass ich hier von einer deutschen Mutter ausgetragen worden bin mit arischen Ahnen und teutonischen Vergangenheiten. Niemand, weil ich habe schwarze Augen und schwarze Haare. So, jeder hätte mich immer noch gefragt, wo kommst du her? Jetzt kann ich wenigstens sagen, ich bin beides, weil ich habe die Legitimation von beidem. Und das war mir so wichtig, dass das anerkannt wird, dass das respektiert wird, dass ich ein sowohl als auch bin. Das heißt, ich bin eine 7-jährige Türkin, aber ich bin eben auch eine sehr alte Deutsche geworden. Und ich bin beides in jedem Atemzug.
Das schreiben Sie übrigens immer wieder beim neuen Bühnenprogramm oder beim Buch, dass Sie immer, Sie sind eine 7-jährige
ja,
Türkin
man. Und eine. Das ja. ist das Interessante. Das, die entwickelt sich nicht. Diese, ja,
aber die Deutsche wird immer
die,
älter.
Ganz genau. Nein, ich entwickle mich als ja. Frau, als Mensch mit einer deutschen Kultur, innerhalb einer deutschen Kultur, mit meiner Sprache, mit meinem Tun, mit meiner Arbeit, habe ich mich weiterentwickelt. Ich bin eine Deutsche, bestimmt eine bestimmte Form einer deutschen Frau geworden, so wie ich jetzt vor Ihnen sitze. Eine Künstlerin, politische Aktivistin. Ich habe ganz, ganz viele Sachen in diesem Land gelernt, bin wahnsinnig dankbar, dass ich das alles hier ausleben durfte. Ich habe so viel Unterstützung bekommen für viele meiner Sachen. Aber die, die ich auch bin, die ist 7 Jahre geblieben. Sie hat sich weder sprachlich entwickelt, noch kulturell entwickelt, noch hat sie sich im Bewusstsein entwickelt. Sie ist diese 7-jährige kleines Türkenkind, die immer noch an der Schürze ihrer Mutter hängt und an der Hand ihres Vaters läuft. An der hat sich nichts geändert. Seltsamerweise. Es ist mein Empfinden über mich selbst, wenn ich mich beschreibe.
Übrigens ganz bewegend beschrieben, darf ich nebenbei erwähnen, in dem autobiografisch gefärbten Buch aus Ihrer Feder, September-Tee, so der Titel, oder Das geliehene Leben. Ich möchte noch daran erinnern, die Zeit, die Wochenzeitung Die Zeit hat kurz nachdem dieses Buch erschienen war, über Sie geschrieben, dass Sie die erste öffentliche Türkin gewesen sein, aufgrund ihrer Filmerfolge, ihrer Bühnenpräsenz. Und das ist ein erstaunlicher Satz. Ich glaube, der steht bei Ihnen in Ihrem Buch Migration, das unbekannte Leben. Sie haben sich selbst allerdings erst im Alter von 25 Jahren überhaupt als Türkin empfunden.
Ja, ja. Das ist seltsam, nicht? Ja, alle sprachen von der Türkin und ich habe immer gedacht, von wem reden die?
Ja.
Weil ich habe zwar einen türkischen Pass, aber ich bin Tscherkessin. Und das müssen wir erklären.
Das ist eine ethnische Minderheit in der Türkei.
Ganz genau.
Altes Volk, aus dem Kaukasus herkommt.
Ganz genau. Von Zar Nikolaus II. Aus dem Kaukasus vertrieben, weil der ans Schwarze Meer wollte. Und die Tscherkessen waren Moslems und wollten nicht seine Kämpfe dort mitstreiten. Und entweder hat er sie halt ins Schwarze Meer gekippt oder sie deportieren lassen. Und das Osmanische Reich hat damals die Tscherkessen wirklich sehr großzügig aufgenommen, weil sie waren ja auch gerade in einem riesengroßen Krieg und hat, weil viele Tscherkessen auch Soldaten waren und ein Reitervolk, hat sie an die, wie zum Beispiel der Opa meines Vaters, direkt, also er war Offizier, direkt an die Westfront für das Osmanische Reich gegangen ist. Also das ist ein ganz eigenes, das muss man jetzt auch nicht vertiefen, das ist ein eigenes Volk mit eigener Sprache, eigener Kultur. Und meine Eltern sind Tscherkessen, also meine Mutter, mein Vater. Mein Vater kommt von einer Militärsippe, meine Mutter kommt von einer Bauernsippe. Und die haben sich in Köprübosche kennengelernt und haben dann geheiratet. Tscherkessen heiraten auch viel unter sich. Die Kaukasen überhaupt in der Türkei. Ja, das ist auch wiederum so eine Abgrenzung. Frag mich nicht, es ist nicht meins. Jedenfalls ist es so, dass die Tscherkessen das, was sie zu Hause so leben, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr bedacht sind, auch einzuhalten, weil es eben keine Schriftsprache gibt, wird alles mündlich weiter vermittelt, sodass man immer sehr auf Tradition, sehr auf kulturelles Beständigkeit achtet. Und das war bei uns eben sehr, sehr stark der Fall und eine große Strenge, fast eine militärische Strenge. Und so, dass ich also zwar einen türkischen Pass hatte, aber immer eine tscherkessische Identität gespürt habe.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja, das ist so. Das wird Ihnen auch jeder sagen. Weil meine Mutter hat ja Walnusshuhn gekocht. Das machen keine Türken, das machen Tscherkessen. So, und dann,
Mantel. Und Sie haben Ihre Kindheit unter einem Maulbeerbaum verbracht.
Das ist bei meinen Großeltern in Köprübosche gewesen. So, und die haben Maisbrot gebacken, verstehen Sie? Und Mamusse gekocht, das sind Italiener ja. Polenta nennen. Die essen sehr viel Mais. Maismehl. So, und dann kam ich auf die Bühne nach Nürnberg, wo wir am Anfang schon waren. Ein unglaublich wichtiger Ort für mich. Aber niemand schrieb über mich als die Schauspielerin Renan Demirkan, sondern alle schrieben über mich die Türkin.
Die öffentliche.
Die türkische Schauspielerin, ja. Die Türkin, die ausländische Schauspielerin. Und ich dachte mir, wovon reden die? Und dann kam ein Gastspiel in Nürnberg vorbei, ein deutsch-türkisches Gastspiel, Lutz Görner, mit dem türkischen Arbeiterchor West-Berlin und Tahsin İncici, der ein großer Komponist und Geiger ist. Und ich hörte dich, spielte unten Romeo und Julia in der Kammer und wir waren früher fertig und lief dann direkt hoch und ich hörte nur, wie er Nazım Hikmet rezitiert. Und es war keine Überheblichkeit, aber ich habe gespürt, der spricht nicht das richtige Gefühl in den Gedichten an. Ich hörte ein anderes Gefühl in diesen Gedichten, als er das gesprochen hat. Und die übrigens auch vertont dann in den Liedern weitergesungen wurden von der großartigen Sümeyra. Und das war sozusagen für mich so der ästhetische Initial, die Initialzündung, zu sagen, wer bin ich, wo komme ich her und wieso empfinde ich das anders? Und wenn die sagen, ich bin Türkin, dann gucke ich doch mal, wer diese Türkin ist. Und habe tatsächlich 1981 aufgrund dieser Geschichte mein erstes Programm in Nürnberg gemacht. Aber es kamen Menschen, hieß das. Mit Lyrik von Nazım Hikmet. Ich habe Tahsin İncici und den Westberliner Arbeiterchor, hieß der damals, rübergeholt. Und ich habe daraus ein Programm gemacht. Mich mit mir beschäftigt. Ja. Das erste Mal als Türkin. Und bin das aber nie losgeworden. Also wenn Sie sagen, warum machen Sie das? Ich weiß es nicht. Es wurde offensichtlich zu meiner Aufgabe, mich zu rechtfertigen oder mich zu erklären. Oder vielleicht war es sogar richtig, dass das mit mir passierte, weil ich habe noch genauer hingeschaut, was in der Gesellschaft passierte. Ich bin ein hochpolitischer Mensch geworden. Hochpolitischer Mensch.
Es kamen Menschen, bezieht sich auf dieses berühmte Zitat, man holte Gastarbeiter, aber es kamen Menschen.
Max Frisch, ja.
Ach, Max Frisch hat es gesagt. Vielen Dank. Der hat überhaupt gute Sachen gesagt, unter anderem auch dies. Also die Frage nach Ihrer Identität, die wurde an Sie gewissermaßen herangetragen, aber mir ist noch ein Gedanke, also weil Sie sagten, Ihr Vater und diese Strenge des Vaters, dieser Drill zu Hause, bei allem Bewusstsein für die eigenen Wurzeln, für die tscherkessischen Wurzeln, muss man doch auch konstatieren, und das entnehme ich Ihrem autobiografischen Buch Septembertee, dass da auch eine große Offenheit herrschte und ein Bildungswille und eine Sehnsucht nach Bildung und eine geradezu Ehrerbietung der deutschen Geistesgeschichte gegenüber, wenn, also ja. Ihr Vater hatte dann die Kant, Hegel, Schopenhauer im Regal. Ja. Und was mich beim Lesen des Buches empört hat, es muss mal ein Lehrer von Ihnen nach Haus gekommen sein und der hat Ihren Vater dann, das ist ja deutsch, verstehen Sie das überhaupt? Und also auch dieses Gefälle sozusagen, dass Ihrem Vater, einem Ingenieur, einem Statiker, der am Bau der Hannoveraner U-Bahn beteiligt war, nicht zuzutrauen, dass er Kant oder Schopenhauer liest, selbst wenn man Deutsch könnte, wäre es für viele unverständlich.
Ja, ich glaube nicht, dass es ihn sozusagen seiner Profession kritisiert hat, weil er war ein brillanter Ingenieur. Es war die ethnische Zugehörigkeit. Ja. Und darunter leide, in Anführungsstrichen, ich leide nicht. Aber das ist das, was wir bis zum heutigen Tag in unserer Gesellschaft nicht hingekriegt haben, dass die ethnische Zugehörigkeit keine Rolle spielt. Das war in unserer Familie nie, also weder das Tscherkessen noch das Türkensein, es war das Sein bei uns das Thema. Also ich bin tatsächlich... Und deswegen bin ich so dankbar, weil für mich ist philosophisches Denken nicht etwas Elitäres, sondern das ist das, was mir mein Vater tatsächlich teilweise auch mühsamst eingetrichtert hat und teilweise auch mit seinem Wissen auch gedemütigt hat. Also es waren alle Schattierungen einer Hybris, der Hybris eines Wissenden dabei, mich sozusagen für das Denken zu begeistern. Das ist leider ganz oft so. Aber ich bin dankbar. Ich habe das als etwas ganz Normales empfunden, das Sein zu hinterfragen. Und das war bei uns tatsächlich auch immer Thema. Bei uns war auf der einen Seite der Vater mit seinem kategorischen Imperativ durch Kant, also mein Vater ist ein Kantianer gewesen, der die deutsche Geistesgeschichte übrigens, also wie soll ich sagen, es gibt nichts mehr, was er mehr geliebt hat als das Wissen um die deutsche Geistesgeschichte. Und nichts hat ihn mehr interessiert, nichts mehr bewegt und am Leben gehalten. Mein Vater ist 96 geworden und ist an der Demenz gestorben und in seinen Büchern übrigens. Der konnte das nicht loslassen, als eben die deutsche Geistesgeschichte. Meine Mutter hatte eine ähnliche moralische, wirklich also eine ganz eindringliche Lebensauffassung und die kam halt durch die Religion geprägt. Und da war eben das, was ich schon genannt habe, die goldene Regel, die es auch im Koran gibt und im Islam, füge niemandem etwas zu, was du nicht willst, dass man es dir antut. Sodass ich, also ich habe einen ganz starken moralischen Input zwischen Kant und Koran, wenn Sie so wollen, in beide Arme intravenös eingespritzt bekommen. Ich kann das nur so sagen, dass das Sein, also die Fragestellung, wer sind wir und warum sind wir, für mich schon ganz, ganz früh ein zentrales Thema war. Deswegen die Frage auch von vorhin, was Sie zu Respekt fragten, das wird mich beschäftigen, bis ich Schluss, also bis es nicht mehr reden kann und denken kann.
Und Kant geht natürlich weit über die goldene Regel hinaus, aber das würde jetzt auch zu weit führen.
Absolut, absolut.
Und was Sie vom Schachspielen halten, möchte ich Sie gar nicht fragen. Also damit man versteht, warum Sie jetzt schmunzeln. Sie wurden regelrecht von Ihrem Papa gequält, dieses Spiel zu erlernen.
Ich mag es nicht.
Und
bis heute nicht.
Und möglicherweise haben Sie sich dann auch Gedankenspielen hingegeben, wie es jetzt Beyoncé tut,
ja,
mit ihrem Song If I Were a Boy.
Und ich glaube, sie ist die sinnlichste Sängerin unter dem Planeten.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it. 'Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Heute ist Renan Demirkan bei uns zu Gast. Hatten Sie, Frau Demirkan, jemals mit dem Gedanken gespielt, doch lieber ein Junge zu sein?
Nein, ich bin gerne eine Frau. Ich bin gerne eine Frau und ich mag das alles, was eine Frau machen kann und was sie alles ausleben kann. Was ich nicht mag, ist, dass die Frau noch immer bis zu 30% weniger Gehalt bekommt, dass sie immer noch quotiert reicht. Wird. Ja. Was ich nicht mag, dass sie in der im öffentlichen Diskurs immer noch als Beiwerk oder als Unterstützung genommen wird, sondern dass sie nicht als Gegenkraft oder als Mitkraft der 50% gegenüber dem Mann sitzen kann und das alles gemeinsam partnerschaftlich gestalten kann. Das ist das, was mich stört, aber nicht, weil ich Frau bin, sondern dass das patriarchalische Denken seit Unmengen von Jahrtausenden von Jahren es trotz Aufklärung noch immer nicht schafft, die Frau als ein eigenständiges Wesen in ihrer Ganzheit neben sich gelten zu lassen, ohne dass die Frau sich rechtfertigen muss. Und deswegen bin ich so froh, dass Sie mir heute erlaubt haben, all diese wunderbaren Sängerinnen zu tun. Die ja. beste Schreiberin, die beste Stimme der Welt, die wahrscheinlich sinnlichste Frau, die wir gerade gehört haben. Das alles sind Frauen. Das alles kann Frau sein. Und sie kann auch irrsinnig klug sein. Wir haben so viele Denkerinnen, die aber im alltäglichen Leben weder zitiert werden noch anerkannt werden, außer bisweilen Hannah Arendt gewürdigt wird, zumindest indem man sie zitiert. Ja, ich wollte niemals ein Junge sein. Ja, ich bin gerne eine Frau.
Aber vielleicht hätte Ihr Vater ja lieber zwei Söhne gehabt.
Nein, mein Vater nicht. Mein Vater nicht. Das Interessante ist, mein Vater war sehr einverstanden. Wir waren ja sogar drei Mädels. Die letzte ist leider verstorben, schon direkt nach der Geburt. Also mein Vater war mit den Mädels, mein Vater war so ein Ästhet, so ein Sternzeichen-Zwilling, der das ganz, ganz gern hat, so das Sinnliche und das Weibliche und das Schöne. Meine Mutter hätte gerne mich als Jung gehabt, weil sie, die war so die Erstgeborene einer großen Bauernfamilie und die war so richtig, also es gab nichts, was meine Mutter nicht konnte. Und sie hätte gerne jemanden an ihrer Seite gehabt, die das mit ihr zusammen ins Leben umgesetzt hätte. Und weil man ja den Frauen immer nicht so viel zutraut, hat sie gedacht, mit dem Jungen wäre es besser gewesen. Aber sie war dann mit meiner Entwicklung doch auch sehr einverstanden.
Und stolz auf die große Schauspielerin?
Nicht die große Schauspielerin, aber das, ich habe sie die letzten drei Jahre begleitet. Und ich habe alles, was ich tun konnte, meine Mutter hatte Leukämie und zwar die übelste Form, habe aber alles, was ich für sie tun konnte, habe ich getan. Und das war etwas, was sie dann gesagt hat. Und das ist das, was mich an auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, bis zum heutigen Tag noch sehr berührt, ist, dass sie gesagt hat, dass ich ihr sogar das Leben gerettet hätte, weil diese Leukämie ist was ganz Schlimmes, aber wenn man die Menschen dann alleine lässt, geht es schneller zu Ende, aber wenn man sie dann begleiten kann und ihnen beisteht, kriegen sie wieder Lebensqualität zurück und wir können, das haben auch die Ärzte gesagt, haben uns das der ganzen Familie dann auch attestiert, dass unsere Begleitung unserer Mutter sie tatsächlich so lange hat leben lassen. Also normalerweise hätte sie nur anderthalb Jahre maximal gehabt und so hatte sie drei.
Und Sie haben sich nicht nur für Ihre Mutter eingesetzt, Frau Demirkan, sondern Sie setzen sich auch für betroffene Frauen ein mit Ihrer Initiative Zeit der Maulbären. Und dem Ganzen liegt auch eine eigene persönliche herbe Erfahrung zugrunde. Aber Sie wollen helfen anderen, in dem Fall Frauen, die schwer erkrankt sind.
Es ist, ja, dass es dabei eine Hilfe ist gut. Und das freut mich, aber das war nicht mein vorderstes Ziel. Mir war es nicht wichtig, jetzt jemandem helfen zu wollen. Das war nicht mein Impuls, sondern mein Impuls war, als ich es selber gemerkt habe, und ich weiß das von meiner Mutter, wenn man durch diese schlimmen, also ich rede jetzt von Krebs, wenn man, die Diagnose ist ein unglaublicher Schock. Das ist ein Trauma, das werden Sie auch nicht los. Das hört nicht auf, selbst wenn Sie gesund geschrieben worden sind. Dann die Chemobehandlung, dann die die Reha, die Therapien. Und dieses Trauma, was immer wieder kommt, weil man muss ja immer wieder zum Nachtcheck und kurz, also wirklich in kurzen Intervallen muss man sich überprüfen lassen, ob man noch gesund ist oder ob schon wieder was wächst. Also dieses Damoklesschwert ist halt immer da. Und ich weiß, dass betroffene Frauen unter diesem Aspekt sehr leiden, aber stumm für sich leiden. Und dann gibt es aber Frauen, die das materiell möglich macht, sie stabil genug sind, sich immer wieder Auszeiten nehmen zu können. Also ein Urlaub zwischendurch. Ich hatte eine mitbetroffene Krebsschwester, nenne ich sie immer, aus Münster, die ist dann nach Sri Lanka gefahren, hat 5 Wochen Ayurveda gemacht. Aber die anderen Frauen an meinem Tisch, die konnten das nicht. Und ich auch nicht. Aber ich hatte das Privileg, eben in diesem kleinen Häuschen im Windecker Land sein zu können. Und als es mir dann gut gegangen ist, dann habe ich ganz viel verschiedene Begegnungen noch gehabt. Also während der Reha viele betroffene Frauen, habe ich sehr viel theoretisches Material auch gelesen und unter anderem erfahren. Und das ist sozusagen der Impuls dann gewesen und die Initialzündung, das dann auch wirklich anzugehen, war, dass 60% der Frauen von ihren Männern verlassen werden. Das ist eine horrende Zahl, wenn sie an Krebs, Brustkrebs erkranken. Es hat verschiedene Ursachen, die möchte ich jetzt gar nicht vertiefen, aber sie sind dann wirklich dreifach betroffen. Sie sind mit dem Trauma allein, sie sind mit den Kindern allein und sie haben kein Geld und es gibt schon gar nicht die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen. Und schon gar nicht, selbst wenn es die billigste ist, diese Auszeit irgendwie zu finanzieren. Und deswegen war mir das wichtig, als es mir dann sozusagen wieder so gut ging, dass ich auch wieder zurück in die Stadt wollte, denn es hatte einen Grund, warum ich mich da zurückgezogen hatte, 7 Jahre, habe ich gesagt, ich mache daraus einen Ort für andere Frauen. Und nicht, weil ich ihnen helfen will, sondern das ist nicht mein Impuls, sondern ich weiß als Betroffene, ich kann mich nur solidarisch erklären mit ihnen. dass ich ihnen zeige, ich verstehe dich, indem ich ihnen Raum anbiete, wo sie kostenlos einfach 3 Wochen sein können. Wirklich nur sein können. Meine Mutter hat immer gesagt, ich suche einen Ort, wo ich mir den Kopf hinlegen kann. Dabei meinte sie jetzt nicht nur physisch, sondern mental. Einfach loslassen kann, wo niemand etwas von dir will, wo du selber nichts machen musst. Und in diesem Haus können Frauen bis zu 3 Kinder mitnehmen und einfach nur sein. Sie sind Selbstversorger. Sie müssen also ihr Essen einkaufen. Es gibt 2 Menschen, die sie dabei unterstützen können. Wir haben eine Psycho-Onkologin bei Bedarf, die sie anrufen können. Sie können da sein. Niemand will was von ihnen. Sie müssen gar nichts tun. Sie müssen nur sich auf sich konzentrieren, in die Landschaft schauen und sich erholen. Aber mein Impuls war nicht, helfen zu wollen. Mein Impuls war, als Mitschwester in diesem Kreis der Betroffenen zu sagen, da gibt es einen Platz, geh da hin und nutze diese Möglichkeit, bitte.
Na, man kann es auch anders ausdrücken. Sie haben eine Möglichkeit, ein Ruhekissen anzubieten und dieses Ruhekissen teilen Sie mit anderen.
Ich habe aber auch das große Glück, dass ich da Förderer dieser Geschichte gefunden habe. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mich finanziell dabei. Ich kriege Spenden dafür. Ich habe eine Zuschussfinanzierung, die ich durch die Landesregierung gesichert bekomme. Ich muss Spenden einsammeln, aber ich habe sozusagen eine Rückendeckung, eine offizielle, dass ich das machen kann. Und die Krebsgesellschaft hatte die Schirmherrschaft über 2 Jahre lang. Wir sind jetzt im 3. Jahr.
Zeit der Maulbeeren.
Heißt es im Windecker Land. Und es gibt auch eine Homepage www.zeitdermaulbeeren.de. Klicken Sie rein, da steht alles drin.
Und
bitte.
Was noch erstaunlich ist, Sie haben auch eine Schreibwerkstatt ins Leben gerufen als Reha-Maßnahme. Die ist als psycho-onkologische Maßnahme. Die ist auch anerkannt, therapeutisch. Und ich habe reingelesen in dieses Buch, wenn der Krebs zum Haustier wird. Und da sind 16 Berichte von Betroffenen versammelt, die von erstaunlicher Qualität sind, was das Geschriebene betrifft. Ja. In der Offenheit, aber auch was den Stil betrifft. Vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen.
Ja, sehr gerne. Also Schreiben ist ein so großer, wie soll ich sagen, ein so wichtiger, eigentlich essentieller Bestandteil unserer Mitteilbarkeit, also mit der Möglichkeiten, uns mitzuteilen, dass ich so traurig darüber bin, dass das so selten in Anspruch genommen wird. In der Reha hatte ich also erlebt, dass dort Malen, Sport, Massage, Gespräche, alles Mögliche, Ikebana angeboten wird, Tai Chi, aber es wurde kein Schreiben angeboten, nicht dieses therapeutische Pille-Palle-Schreiben, sondern ein Schreiben, was essentiell eine Begegnung mit dir selbst ist. Also eine Form von Selbstermächtigung auch ermöglicht. Und mir ist es wichtig, ich hatte Schreibwerkstätten schon, mache ich schon lange, im Sommer, Unis und mit Kindern. Aber da habe ich es ein Konzept ausgearbeitet für die Reha. Und wir haben das mit der Frau Dr. Kaufmann in der Reha-Klinik in Wickerföhr umgesetzt. Und mir war es eben wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und zwar bar jeder, Fantasie von Literatur oder so etwas, sich ganz radikal im besten Sinne, also das heißt konsequent sich selbst stellen, also ein Blind Date mit sich selbst. Das Thema ist immer zuerst, bevor wir irgendetwas schreiben, was ist jetzt, was dich im Moment bewegt? Das, was beschäftigt, was kreist in deinem Kopf, was ist das, was dich nicht loslässt? Und das bitte schreib auf. Und wir haben dann find dafür eine Überschrift. Und wir haben dieses was im Moment wichtig ist und alles andere war egal, das auszudrücken und so wie das, wie gesagt, es passierte in der Reha, das heißt also im unmittelbaren auch körperlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Krebs. Was passiert aber in deiner Seele? Das ist ja unterschwellig und plötzlich kamen Geschichten zutage, die mir, wenn ich sie heute noch lese, immer noch Tränen in die Augen treiben. Es gab eine Frau, Es war so unfassbar. Diese Geschichten sind alle übrigens in diesem Büchlein. Sie sind auch auf der Homepage von Zeit der Maulbären zu sehen, weil ich habe 5 Kolleginnen gebeten, daraus zu lesen. Die sind, also wir haben sie auf YouTube gestellt und die Geschichten sind vorgelesen worden. Und die Frauen und Männer, die in der Werkstatt waren, waren überrascht von sich selbst, dass sie in der Lage waren, so präzise, so radikal ehrlich und so genau über sich selbst zu schreiben, dass sie, und das war das Interessante, weil am Ende der 4 Tage müssen sie, und das ist ganz was Wichtiges, diese geschriebenen Texte vorlesen, und zwar vor dem Publikum. Und da passierte etwas Faszinierendes, eine Transformation der Patientin, die geschrieben hat und wieder zur Person wurde, die eine Autonomie wiedergefunden hat und Herr über ihre Gedanken und ihre Probleme oder Herrin wurde. Und das Publikum, das da saß, dasselbe Problem kannte und die dafür bewundert hat, dass sie das gemacht haben. Und plötzlich selbst ermutigt war, sich selbst zu begegnen und auch diesen Gedanken, die man im Kopf hat, schreiberisch Stellung zu beziehen. Also das war... Das ist dieser komplexe Über- oder Unterbau dieser Schreibwerkstatt, wo Menschen aus dieser Patientenhaftigkeit wieder zu Personen werden, die selbstbestimmt weiterleben kann. Es ist immer nur für einen Moment, denn das hört ja nicht auf, wenn du eine Geschichte niedergeschrieben hast. Aber diese Form der Selbstermächtigung, das ist durch Schreiben möglich. Und deswegen bitte ich jeden und jede, nehmt euch einen Stift, weil Niemand kann dir diese Freiheit deiner Gedanken weder vorschreiben oder dich zu irgendetwas zwingen. Du bist, dein Stift ist die Antenne deiner Gedanken. Du kannst sie niederschreiben. Es ist der einzige Raum, den wir haben für uns selbst, wenn wir anfangen zu schreiben.
Und man kann es nachlesen in diesem Buch.
Kleinen Büchlein, ja. Wenn der Krebs zum Haustier wird, genau.
Erschienen im Verlag Ralf Liebe.
Ja, hier aus Weilerswest, genau.
Liebe heißt der Verlag, Ralf Liebe.
Genau.
Das ist der passende Name. Und wir hören jetzt nochmal Pink.
Das ist großartig.
What About Us?
Ja.
Passt.
Es passt.
Our searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever?
Renan Demirkan ist heute Gast bei den Zwischentönen. Die Sendung geht so langsam dem Ende entgegen, Frau Demirkan. Jetzt haben wir es versäumt, etwas ausführlicher über die Schriftstellerin Renan Demirkan zu reden heute. Ich habe ja spaßeshalber nochmal ihren großen Erfolg gelesen und auch Schwarzer Tee und 3 Stück Zucker. 1991 kam das raus und es war ein Bombenerfolg und hat viele Auflagen erlebt und damit waren sie als Schriftstellerin auch angekommen. Schlagen 2 Herzen in ihrer Brust, Schauspielerin, Schriftstellerin, und welches schlägt lauter?
Ich habe, glaube ich, mehrere Herzen. Die schlagen alle gleich laut. Deswegen bin ich manchmal auch ein bisschen konfus. Ich muss Schauspielern, das heißt, ich muss auf die Bühne, weil das ist ein Raum, den ich zum Leben brauche. Ich muss schreiben, weil dieser Raum, alleine mit mir zu sein, körperlos zu sein, im Kopf zu sein, außerhalb von Zeit zu sein, nur da gelingt es mir auch, Zeit zu vergessen oder die Zeit zu überlisten. Ich muss schreiben, das heißt, ich werde das nicht aufgeben. Ich brauche das. Wenn ich spiele, sehne ich mich übrigens auch immer zum Schreibtisch. Und umgekehrt, sitze ich am Schreibtisch, will ich auf die Bühne. Und ich bin jemand, der ich jeden Tag die Nachrichten lesen muss. Also ich muss sehen und verstehen, was in der Welt passiert. Das Warum fragen und nach dem Sein suchen. Das sind so Sachen, das sind alles Stimmen. Es klingt jetzt so, als wäre ich eine multiple Persönlichkeit, ist aber nicht. Die sind alle in mir und alle gleich laut und alle auch immer gleichzeitig präsent.
Sind Sie so ein Info-Junkie, der drei Stunden am Stück am Internet hängt und sich das die ganzen Webseiten...
Bei Recherchen sogar noch länger. Also wenn ich recherchiere, ist es dann noch länger. Aber ich habe jeden Morgen meine 1-2 Stunden, wo ich die Zeitungen, also die Online-Zeitungen durchblättere. Und ich habe am Abend 7:15 RTL, 7 ZDF, 8 habe ich ARD. Also die gucke ich mir an. Und ich brauche das auch.
Ja. September-Tee oder das geliehene Leben, das war der Titel Ihres autobiografischen Buches. Mhm. Das ist 10 Jahre alt, aber noch nicht veraltet. Und ich finde, es gibt es als Taschenbuch bei Aufbau noch. Mhm. Lohnt wirklich die Lektüre. Ebenso wie Sie haben ja auch als Sachbuchautorin zahlreiche Bücher verfasst. Also das Gleiche gilt auch für Migration. Das unbekannte Leben. Es ist schon älter, aber auch nicht veraltet. Also,
und über Respekt, das bei Herder erschienen ist, da mache ich immer noch Lesungen draus. Das ist aber schon 2011 erschienen. Ja.
Ja. Also der Stoff bleibt, die Themen bleiben. Ja. Und ich darf noch erwähnen, dass Sie mit Ihrem Engagement für zahlreiche Impulse gesorgt haben, damit der gesellschaftliche Fortschritt nicht einschläft. Impulse für eine Demokratie der Moderne, so heißt in der Tat auch eine Ihrer Initiativen.
Ist eine Anthologie. Ich habe nach dem Brexit war ich schockiert, weil ich gedacht habe, jetzt ist das Verbindende, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, was Europa sich aufgebaut hat nach dem Krieg, jetzt ist das amtlich beendet. Damit ist die Versöhnung, das Verbindende gekündigt. Und ich hatte wahnsinnige Angst, weil zu diesem Zeitpunkt auch die gesamten Rechten überall in Europa zur Wahl standen. Dann habe ich Michel Friedmann angerufen und habe gesagt, wir müssen was tun. Und da sagte er, schreib was, ich unterstütze das. Ich habe da geschrieben, ich habe einen Rundbrief gestartet. Und aus dem, ich sage das jetzt mal in stenografischer Kürze, weil wir so kurz sind in der Zeit, Sie können das aber gerne in der Homepage www.checkpointdemokratie nachlesen, aus dieser Erstempörung nach dem Brexit, weil ich das Gefühl hatte, jetzt ziehen sich neue Mauern hoch von alleine. Haben wir diese Bewegung oder diesen Verein Checkpoint Demokratie gegründet, die sich um die Demokratie sorgt. Und dann haben wir Menschen angeschrieben, mit denen wir zusammen Podiumsdiskussionen und Gespräche gemacht haben. Wir haben eine Stadtaktion in Köln gemacht. Lasst uns reden über das, was uns verbindet und wie wir dieses Leben gestalten wollen. Und dann habe ich im letzten Jahr initiiert und viele, 42 insgesamt, von Autorinnen und Autoren versammelt. Und die haben in diesem Buch tatsächlich sich hingesetzt und an Impulsen für eine moderne Demokratie gearbeitet. Das heißt, alles, was wichtig ist, was und zwar von den unterschiedlichsten, von Wissenschaftlern bis hin zum Professor Werner, dem der Drogeriemarkt gehört, DM-Drogeriemarkt gehört.
Den Fußballer Philipp Lahm nicht zu vergessen.
Ganz genau, Filmproduzenten Nico Hoffmann. Wir haben wirklich die unterschiedlichsten Leute zusammengetrommelt. Und dieses Buch ist, wenn Sie so wollen, ein Manifest dafür, dass wir an der Demokratie arbeiten müssen. Das ist, wenn wir alle Trumps dieser Welt nicht wiederhaben wollen bei der nächsten Wahl. Und wenn wir in unserem Land die AfD raushaben wollen, die ich auch nur in Anführungsstrichen anspreche, weil es ist keine Alternative für Deutschland, dann müssen wir uns viel stärker, als wir es bislang getan haben, um unsere Demokratie kümmern.
Vor allem müssen wir zwei Hübschen hier an der Verlängerung der Sendezeit arbeiten.
Okay.
Das würde uns wahrscheinlich nicht gelingen, zumal wir zum Ende als Rauschmeißer, was hören wir noch mehr? Melissa Etheridge, No Souvenirs.
Ja.
Also Sie dürfen sich kein Andenken mitnehmen heute. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und man findet Sie im Internet, Renan Demirkan, und da gibt es jede Menge über Sie zu erfahren auf Ihrer Homepage. Und da gibt es auch dann die ganzen Links zu all dem, was Ihnen wichtig ist und am Herzen liegt. Vielen Dank nochmal.
Ich danke.
Am Mikrofon war Michael Langer heute und nächsten Sonntag ist mein Kollege Joachim Scholl dran. Er wird dann die Schriftstellerin Carmen Korn begrüßen. So viel für heute. Einen schönen Sonntag noch.
Hello, hello, this is Romeo. Calling from a jackpot telephone. Shame, shame, but I love your name. And the way you make the buffalo roam. Oh, fly, fly, I guess this is goodbye. Oh, you packed up your heart and you left no souvenirs. But if you want me, you can call me. In the night you know where I'll be. Broken lover, you can touch me. In the dark the innocent can't see. You lock it up now, hide the key. It would mean surrender.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.